Der Prophet Maleachi, der zweite Prophet, den wir in diesen Bibeltagen betrachten wollen. Das erste Thema, Kapitel 1, unter der Überschrift: Habe Respekt vor Gott und feiere wahren Gottesdienst, nicht falschen Gottesdienst. Es geht beim Propheten Maleachi sehr stark um den wahren oder den falschen Gottesdienst. Wir werden hier keine hochtheologische, exegetische Auslegung machen, sondern es geht um die praktische Lebensanwendung für die Gegenwart. Was können wir heute aus diesem wichtigen Propheten lernen? Es ist das letzte Prophetenbuch des Alten Testaments. Danach war 400 Jahre Schweigen, bis dann der Messias Jesus von Nazareth aufgetreten ist mit seinem Vorläufer Johannes dem Täufer. Und auch das hat Maleachi durch Gottes Inspiration vorausgesagt. Auch unter anderem deshalb ist dieser Prophet so außerordentlich wichtig. Bevor wir Maleachi 1 lesen, möchte ich zum historischen Hintergrund einiges zitieren hier aus der John MacArthur Studienbibel, Seite 1271 in der Einleitung zu Maleachi. Der Kürze halber zitiere ich hier einfach, damit wir uns nicht hier jetzt in die historischen Tiefen zu sehr verlieren müssen. Wie gesagt, es geht uns ja um die Anwendung für unsere endzeitliche Situation. Was können wir daraus lernen? Nun, Maleachi, das bedeutet entweder mein Bote von Maleachi oder Bote Jahwes, das Jahwe hier drin steht, Maleachi. Ja. Und der hat gewirkt circa 430 vor Christus, also über 400 Jahre bevor Jesus aufgetreten ist. Nun zitiere ich von der John MacArthur Studienbibel, was er zum historischen Hintergrund zur Autor- und Abfassungszeit hier sagt. Er sagt: Wenn man nur auf die inneren Beweise schaut, weist das Datum der Prophezeiung auf das späte 5. Jahrhundert vor Christus hin, höchstwahrscheinlich während Nehemias Rückkehr nach Persien, circa 433 bis 424 vor Christus. Also es sind viele Parallelen zum Buch Nehemia. Maleachi ist also aufgetreten zur Zeit von dem späteren Esra und dann auch von Nehemia, dem Statthalter des wieder aufzubauenden Jerusalem. Weiter sagt MacArthur in seiner Studienbibel: Im zweiten Tempel, der 516 vor Christus festgestellt wurde, vergleiche Esra 6, 13 bis 15, wurden Opfer dargebracht. Viele Jahre waren vergangen, in denen die Priester zunehmend selbstgefälliger und verdorbener wurden. Maleachis Verweis auf den Statthalter in Kapitel 1, Vers 8 kündet von der Zeit der persischen Vorherrschaft in Juda, als Nehemia nach Persien reiste, Nehemia 13, Vers 6. Während sich seine Betonung des Gesetzes mit ähnlichen Erwähnungen bei Esra und Nehemia deckt. Sie teilten noch weitere Themen, also Esra, Nehemia und Maleachi, wie zum Beispiel Ehen mit ausländischen Frauen, findet sich also bei Maleachi in Kapitel 2, 11 bis 15, werden wir noch hören. Und es findet sich auch in Esra 9, Vers 10 und Nehemia 13, 23 bis 27. Sie haben sich praktisch heidnische Frauen genommen und sich dadurch vermischt mit dem Heidentum. Ein schweres Vergehen gegenüber dem Reinheitsgebot Jahwes. Dann das Weitere, die Vorenthaltung des Zehnten. Auch das werden wir hören in Kapitel 3, Verse 8 bis 10. Kommt auch bei Nehemia 13, 10 bis 14 vor. Und auch soziales Unrecht. Maleachi 3, Vers 5 und ebenso in Nehemia 5, 1 bis 13 nachzulesen. Nehemia, so schreibt MacArthur weiter, kam 445 vor Christus nach Jerusalem, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Im Jahr 433 vor Christus kehrte er, also Nehemia, nach Persien zurück. Jahre später kam er wieder nach Israel, ca. 424 vor Christus, um sich mit den von Maleachi beschriebenen Sünden zu befassen. Nehemia 13, Vers 6. Also Maleachi und andere hatten Nehemia mitgeteilt, was da an Sünden geschehen ist, eben auch in diesem Buch Maleachi beschrieben. So ist es wahrscheinlich, zitiere ich weiter, dass das Buch Maleachi in der Zeit vor Nehemias Abwesenheit, also in Persien, geschrieben wurde, nahezu ein Jahrhundert, nachdem Haggai und Sacharja ihren prophetischen Dienst aufgenommen hatten. Also im Zeitraum zwischen 433 bis 424 vor Christus. Ich zitiere noch etwas weiter aus MacArthur. Er schreibt, nur 50.000 Exilanten waren aus Babylon nach Juda zurückgekehrt, 538 bis 536 vor Christus. Unter Zerubabels Führung hatte man den Tempel wieder aufgebaut, 516 vor Christus, und erneut das Opfersystem eingeführt. Esra war 458 vor Christus zurückgekommen, gefolgt von Nehemia im Jahr 445 vor Christus. Nur ein Jahrhundert nach ihrer Rückkehr in das Land Palästina bewirkte die religiöse Routine der Juden beim Volk und den Priestern Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes für sie und eine weit verbreitete Abkehr von seinem Gesetz. Maleachi tadelte und verurteilte diese Missstände, indem er das Volk eindringlich beschuldigte und sie zur Umkehr aufrief. Als Nehemia zum zweiten Mal aus Persien zurückkam, ca. 424 vor Christus, wies er sie energisch zurecht für diese Missstände im Tempel und in der Priesterschaft, für die Verletzung der Sabbatruhe und für die gesetzwidrigen Trennungen von ihren jüdischen Ehefrauen, um heidnische Frauen heiraten zu können, vergleiche Nehemia 13. Und man kann also sagen, weniger als 100 Jahre nach ihrer Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft waren sie bereits in solch tiefer Sünde versunken, dass diese noch über ihre früheren Übertretungen hinausreichte, welche zu den assyrischen und babylonischen Deportationen geführt hatten. Zu alledem war der lang erwartete Messias nicht gekommen und schien auch nicht in Sicht. Das sollte, wie wir inzwischen wissen, dann noch über 400 Jahre dauern, bis er erscheinen sollte. Ein halbes Jahrtausend fast, du musst dir vorstellen, diese lange Zeit. Ein letztes Zitat noch und dann werde ich Kapitel 1 mit uns lesen. So setzte Maleachi der alttestamentlichen Prophetie einen Schlusspunkt, wobei er Gottes Gerichtsbotschaft für ihre anhaltende Sünde überbrachte, sowie die göttliche Verheißung, dass, wenn die Juden Buße täten, der Messias eines zukünftigen Tages kommen und Gottes Bundesverheißungen erfüllt würden. Es folgten über 400 Jahre göttlichen Schweigens, in denen nur Maleachis Gerichtsworte in ihren Ohren klangen, bevor ein weiterer Prophet mit einer Botschaft von Gott kam. Das war Johannes der Täufer. Der predigte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Matthäus Evangelium kommt ja direkt nach Maleachi in der heutigen Bibel. Und dann ist es geschehen, der Messias war gekommen, Jesus. So ein bisschen zum historischen Hintergrund und Rahmen, dass wir das besser einordnen können, was wir jetzt auch in Kapitel 1 hören werden unter der Überschrift. Habe Respekt vor Gott. Denn dieser Respekt war abhanden gekommen. Damals und heute leider genauso oder noch mehr. Wir lesen also Maleachi Kapitel 1. Dies ist die Last des Herrn an Israel oder auch die Weissagung, kann man sagen, an Israel. Durch die Hand Maleachis. Und jetzt kommt ein Wort Gottes. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinen Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Heerscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern, und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden, und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Soll ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Soweit das Wort des lebendigen Gottes durch den Propheten Maleachi. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, liebe Geschwister, gibt es heute auch einen unreinen, verdorbenen Gottesdienst? Durchaus, ich werde im zweiten Teil Beispiele aus der heutigen Zeit bringen. Hier sind wir zunächst mal in Israel. Und da war es wichtig, dass die Opfergaben, die dem Herrn dargebracht wurden, rein sein mussten. Ich zitiere deshalb gleich eine Stelle dazu, die das uns deutlicher macht, aus 3. Mose 22, Abvers 18. 3. Mose 22, Abvers 18. Da lesen wir Folgendes. Rede zu Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und sprich zu ihnen, jeder, der vom Haus Israel oder von den Fremdlingen in Israel sein Opfer darbringt, sei es, dass sie es nach ihren Gelübden oder ganz freiwillig dem Herrn zum Brandopfer darbringen, der opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses, männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Und wenn jemand dem Herrn ein Friedensopfer bringen will, sei es zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe von Rindern oder Schafen, so soll es makellos sein, damit es wohlgefällig ist. Es soll keinerlei Gebrechen haben. Eines, das blind ist oder ein gebrochenes Glied hat oder verstümmelt ist oder eines, das Geschwüre oder die Krätze oder die Flechte hat, soll ihr dem Herrn nicht opfern. Und davon kein Feueropfer auf den Altar des Herrn bringen. Einen Stier oder ein Schaf, das ein zu langes oder zu kurzes Glied hat, kannst du als freiwillige Gabe opfern, aber zur Erfüllung eines Gelübdes wäre es nicht wohlgefällig. Ihr sollt auch dem Herrn kein Tier darbringen, das zerquetschte oder zerdrückte oder abgerissene oder abgeschnittene Hoden hat. Ihr sollt auch in eurem Land so etwas gar nicht tun. Auch von der Hand eines Fremdlings soll der nichts dergleichen eurem Gott zur Speise darbringen, denn sie haben eine Verstümmelung, einen Makel an sich. Sie werden euch nicht wohlgefällig angenommen. Also wir sehen hier, es ist ganz wichtig, dass nur das Beste dem Herrn dargebracht werden sollte. Tiere, männlich mussten sie sein, sie sollten ja unberührt noch sein und sie sollten auch körperlich und auch, soweit man sehen kann, geistig und so weiter, auch in Ordnung sein. Es sollte nicht irgendwie ein Gebrechen gefunden werden. Das ist der Maßstab, den Gott hier gesetzt hat, dass man also nicht hergeht und dann aus der Herde die Tiere auswählt, die sowieso krank sind, die sowieso nichts taugen, ja, die vielleicht Seuchen transportieren oder die irgendwie verletzt sind, die man nicht mehr gebrauchen kann für sich selber. Nein, gerade das, was das Beste ist, das völlig makellos ist, intakt ist, gesund ist, das sollte dem Herrn gebracht werden, das beste Opfer. So wie es Abel auch getan hat, dieses Lamm geopfert, das makellos war, im Unterschied zu Kain, der kein Blut hat fließen lassen zur Sühne der Sünde, sondern einfach ein Opfer von den Früchten des Feldes gebracht hat. Das war dem Herrn nicht wohlgefällig, denn es muss zur Sühnung unserer Schuld Blut fließen. Gott sei Dank ist der Messias Jesus Christus gekommen und hat sein Leben für uns hingegeben am Kreuz auf Golgatha, sein heiliges Blut verströmen lassen zur Sühnung unserer Sünde, damit er uns reinwäscht von aller Befleckung. Und er, der Herr Jesus, ist das vollkommene, unbefleckte Opfer. Auch er nämlich war und ist makellos. Und deshalb mussten die Tiere, die dem vorausgingen, auch makellos, fehlerlos sein. Natürlich sind sie Geschöpfe, aber sie sollten so fehlerlos wie irgend möglich sein. In diesem Sinne, damit es eine Vorschattung auf den Herrn Jesus Christus ist. Haben wir das verstanden, ja? Grundlegend hier. Dann haben wir schon das Kapitel viel besser verstanden, warum das so ausführlich betont wird mit diesem fehlerlosen und makellosen Opfer. Und sie haben eben andere Opfer dargebracht, nicht das Beste, sondern das Schlechteste, das, was nichts mehr für sich selber getaugt hat. Und was man noch nicht mal dem Statthalter, es war wohl damals, als Nehemia wieder nach Persien zurückgekehrt war, ein persischer Statthalter, der damals dann die Stelle eingenommen hatte, wird von den meisten Auslegern so angenommen. Noch nicht mal dem würde man solche Tiere bringen, die irgendwie blind, lahm oder verstümmelt sind. Ja, jetzt gehen wir nochmal hier Vers für Vers entlang, ab Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn in Israel. Last, das ist auch das Wort für Weissagung, was Gott spricht. Durch die Hand Malachis, also den Boten Jahwes. Und jetzt kommt zunächst ein auferbauendes Wort, bevor diese Gerichtsrede erschallt. Und es ist wunderbar, dass vor dem Gesetz zuerst das Evangelium erklingt, die frohe Botschaft. Nämlich, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Also Gott hat die Liebe geschenkt, ohne Vorbedingungen, durch seine freie Gnade, seinem Volk Israel. Er hat es erwählt, weil es das Kleinste ist unter den Völkern, das ihm nichts bringen konnte, außer seiner Bedürftigkeit. Und er liebt auch uns. Er möchte auch uns seine Liebe schenken, die wir erwidern sollen aus Dankbarkeit. Ich habe euch geliebt. Gott ist Liebe. So steht es in 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und er will alle Menschen retten, aber nicht alle nehmen es leider an. Aber diese Liebe geht voraus. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Es ist hier dieses erste Kapitel und auch das weitere Buch Malachi zum Teil immer so in Dialogform, sehr lebendig. Ihr habt auch gemerkt in meiner verschiedenen Betonung, dass ich versucht habe, den Dialog wiederzugeben, vorhin beim Vorlesen. Ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Die ist nicht Jakobs, Esaus Bruder, spricht der Herr, das ist schon die Antwort. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Die Israeliten sind die Nachkommen von Jakob, der ja dann zu Israel wurde, ja, das, der Gottesstreiter, also aus dem Betrüger, dem Fersenhalter, wurde der Gottesstreiter. Und Esau, der an sich ältere Zwillingsbruder, der ein bisschen älter war, er hat ja sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Gott hat das vorausgewusst. Gottes Allwissenheit wusste, Esau ist es nicht wert, der Heilslinienträger zu sein. Es ist kein emotionaler Hass, den Gott hat gegen Esau, sondern es ist eine Zurückstellung in der Heilslinie, dass nicht er der Stammvater Israels wurde, der Esau. Er wurde der Stammvater der Edomiter, während Jakob der Stammvater der Israeliten wurde, mit denen Gott ganz besonders Heilsgeschichte schreibt, weil daraus der Herr Jesus, der Messias, hervorkommt. Das Heil kommt von den Juden. So sagt der Herr Jesus selber im Johannesevangelium. Es geht hier also um die Frage, wer ist der Heilsträger? Wo wird das Heil herkommen? Wo wird die Heilslinie entfaltet? Durch Jakob, Israel, nicht durch Esau. Esau hat auch wichtige Verheißungen dann, und die Brüder versöhnen sich ja auch später, wie wir wissen aus der biblischen Geschichte. Es ist wunderschön, dass sie sich versöhnen und dass auch Esau Verheißungen hat, aber nicht in dieser Weise wie Jakob. Das ist auch das Erwählungsgeheimnis Gottes. Man spricht auch von seiner Gnadenwahl. Im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 wird hier viel darüber geschrieben. Ich habe vor einigen Zeit hier auch den Römerbrief auslegen dürfen, da habe ich das ausführlich erklärt. Aber wir dürfen auch nicht zu viel in diese Stellen hineinlesen. Keine starre Prädestinations- oder Vorherbestimmungslehre, wie es extreme Calvinisten machen. Da müssen wir uns hüten. Das ist wieder ein System, wo man Gott gewissermaßen ein Korsett pressen möchte oder versucht. Und die einen sind von Ewigkeit zur Verdammnis vorherbestimmt, die anderen sind von Ewigkeit erwählt und könnten auch nie mehr aus der Gnade fallen. Eine starre Lehre, die aber nicht der Lebendigkeit des wahren Gottes entspricht. Hütet euch vor solchen starren Lehrsystemen. Jakob habe ich geliebt, Esau gehasst. Das ist einfach eine Feststellung, weil Gott die Heilsgeschichte so geschrieben hat, im Vorherwissen dessen, dass Jakob zwar auch nicht perfekt war, wir wissen, er war auch ein Betrüger, hat viel falsch gemacht, aber er ist dann doch zu Gott von Herzen umgekehrt, während Esau ja das Erbe des Vaters, das Erbe der Heilsgeschichte gering geachtet hat. Hat es für ein Linsengericht verkauft, weil er Hunger hatte. Hat er sein Erstgeburtsrecht abgegeben. Ein solcher war es nicht wert, die Heilsgeschichte weiterzuschreiben in dieser Hauptlinie Israels. Ja, und dann heißt weiter, sein Gebirge, nämlich das von Esau, das edomitische Gebirge, habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wir wissen, Edom, das liegt so im Südbereich Israels. Und das ist diese rötlichen Felsen, eine sehr schöne Gegend an sich, wo dann die Edomiter auch gewirkt und gewohnt haben. Sie haben auch eine Wohnstadt vom Herrn zugeteilt bekommen, aber es ist eben Wildnis und wüste Gegend. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, aber wir werden die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen, und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das ist die Tragik der gesetzlosen Menschen. Sie versuchen zwar etwas aufzubauen, losgelöst von Gott und seinen guten Ordnungen, aber es hat keinen Bestand, der Herr wird es niederreißen. Und so ist es auch in unserer Zeit. Wir haben jetzt in der Endzeit auch eine Zeit der Gesetzlosigkeit, wo der Mensch der Sünde, in 2. Thessalonicher 2 steht wörtlich, der Mensch der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, sich aufmacht und sich in den Tempel Gottes setzen möchte. Aber seine Herrschaft wird keinen Bestand haben. Der Herr wird ihn mit dem Hauch seines Mundes richten und ihm ein Ende machen. Die gesetzlosen Gesetze, ich will es mal so sagen, klingt paradox, die wir heute haben, die werden zwar dem Antichristen den Weg bereiten, aber nach 42 Monaten wird dann diese Herrschaft des Tieres enden und der Messias Jesus wird sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten und danach nach einem letzten Aufstand von Gog und Magog sein ewiges himmlisches Jerusalem, in dem nur die wirklich geretteten, bekehrten und wiedergeborenen Christen mit ihm leben werden. Die anderen werden in der ewigen Verdammnis sein. Aber hier steht der Schlüssel, warum hier Edom nicht wieder aufgebaut wird, wenn es zerstört ist. Es ist ein Land der Gesetzlosigkeit und darüber zürnt der Herr ewiglich über ein solches Volk. Vers 5, wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Das heißt, da wo auch Israel leider das Erbe, das es von Gott bekommen hat, gering achtet, da wendet sich dann Gott den Heidennationen zu. Gerade dann auch geht er wieder zu den Heiden hinaus, auch vielleicht zu Edomitern, Moabitern, Ammonitern und zu den Heiden auf der ganzen Erde und ruft auch dort Menschen heraus. Zum Beispiel die Moabiterin Ruth hat er herausgerufen. Gott ist souverän, aus allen Nationen Menschen zu retten. Und es werden, so steht Offenbarung 7 zu lesen, einmal Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen und ihn anbeten. Das ist die wunderbare Verheißung, dass Gott Heilsgeschichte schreibt mit Menschen aus allen Nationen. Und dennoch kommt das Heil von den Juden, weil daraus der Messias Jesus hervorkommt. Jetzt kommen wir zu einem neuen Abschnitt hier ab Vers 6, wo es nochmal um die Schändung des Priester- und Tempeldienstes geht, die unreinen Opfer. Das möchte ich jetzt nochmal lesen und auch kurz nochmal einige Bemerkungen dazu ergänzend machen. Ich habe ja schon einiges dazu erklärt. Vers 6, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Das ist ein Gebot des Herrn, das lesen wir auch im Buch der Sprüche immer wieder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, auch im Epheserbrief, Kapitel 5. Die Ehrung der Eltern durch die Kinder. Aber leider haben wir heute eine große Respektlosigkeit in unserer Gesellschaft. Es herrscht eine Respektlosigkeit in der Politik, dass Politiker sehr respektlos miteinander umgehen, zumindest in der Öffentlichkeit, wenn es um Wahlkampf und Stimmengewinn geht. Nachher können sie da zum Teil wieder zusammen ein Bier trinken oder was auch immer. Ja, aber so nach außen wird so richtig gefetzt, aber manchmal leider auch noch hinter den Kulissen. Dann Respektlosigkeit der Kinder gegenüber den Eltern, oft durch diese sogenannte antiautoritäre Erziehung. Eine schreckliche, endzeitliche Seuche, diese antiautoritäre Haltung, die in das Elend führt, Verelendung und Verwahrlosung der Kinder letztendlich dann. Respektlosigkeit leider auch zum Teil zwischen Ehegatten, wo man sich nicht mehr wirklich respektiert, auf Händen trägt, den anderen höher achtet als sich selbst, sondern runtermacht, kritisiert nur noch die Frauen ihre Männer, aber auch die Männer ihre Frauen, das sollte nicht sein. Aber Respektlosigkeit auch im Gottesdienst. Gottesdienste, die immer oberflächlicher geworden sind, immer lauter, immer flapsiger, Comedy, Unterhaltung, ich komme darauf noch zurück. Und solche Respektlosigkeit herrschte auch in Israel zur Zeit des Propheten Maleachi. Nachdem der Tempel wieder gebaut worden war, nach der babylonischen Verbannung, durften sie ja unter der persischen Herrschaft zurückkehren, den Tempel wieder aufbauen, Kyros, das Edikt des Kyros und so weiter, wir haben schon gehört in der Einleitung. Aber sehr schnell war die Ehrfurcht vor dem Herrn wieder vergessen. Und jetzt ist hier einiges, was zu kritisieren ist. Also ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Also sie sollen Respekt haben, die Autorität achten. Bin ich nun Vater, so sagt Gott, wo ist meine Ehre? Das heißt, sie ehren Gott nicht. Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Die Ehrfurcht. Spricht der Herr der Heerscharen. Hier wird immer wieder die Bezeichnung Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen, verwendet. Das ist dann ganz besonders gebraucht, wenn Gott sein Gerichtswort spricht, weil er auch hier als Heerführer kommt gegen seine Feinde mit der ganzen Schar der Engel, die ihm zu Diensten sind. Die himmlischen Heerscharen. Und das spricht der Herr der Heerscharen jetzt zu einer speziellen Gruppe, die nämlich auch eine besondere Verantwortung trägt, weil sie es an sich besser wissen müsste, wie man Gott richtig dient. Nämlich, er spricht jetzt, der Herr der Heerscharen, zu euch Priestern, zu den Geistlichen im Tempel, zu den geistlichen Pfarrern, Pastoren, Ältesten heute in den Gemeinden, die ihr meinen Namen verächtlich macht durch falschen Gottesdienst. Eine traurige, tragische, furchtbare Sache ist das. Und jetzt fragen sie noch so scheinheilig zurück, wie wenn sie es nicht wüssten. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Nun antwortet ihnen Gott klipp und klar in der damaligen Zeit. Im Judentum ist das ein riesiger Gräuel und widerspricht völlig dem mosaischen Gesetz. Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Also alles, was auf diesem Tisch dem Herrn dargebracht wird. Alle Opfer, alle Gaben, Speisopfer, Trankopfer, Brandopfer, Friedensopfer. Damit, dass er sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert, anstatt ihn hochheilig zu halten. Wie wird heute das Abendmahl dargebracht in Kirchen? Kommt auch noch zurück. Ist man sich da der Gegenwart Gottes bewusst oder wird es einfach wie so eine Party gefeiert sogar in manchen Kirchen schon? Und so war es auch damals. Es war oberflächlich geworden. Man hat gar nicht mehr wirklich an Gott geglaubt oder gedacht, dass er gegenwärtig ist oder auch zum Gericht erscheinen wird über die, die seinen Namen verächtlich machen. Jetzt bringt Gott Beispiele durch Maleachi. Vers 8, und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Fragezeichen. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Wir haben schon gehört, das widerspricht dem mosaischen Gesetz, insbesondere in 3. Mose 22, Verse 18 bis 25, ich habe es vorhin gelesen. Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen? Die Antwort lautet nein. Er wird sagen, geh weg, der du mir deine schlechtesten Tiere hier bringst, die möchte ich nicht haben. Ich möchte das Beste, weil ich bin dein Statthalter, ich bin über dich gesetzt und du sollst mir Respekt erweisen. Ich habe Autorität über dich. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Das heißt, sie sollen umkehren von diesem falschen Weg. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Fragezeichen. Die Antwort kann nur lauten, nein. Auf solche Opfer und auf solche äußeren Rituale und pseudoformen Gebete wird Gott nicht hören. Wird er nicht helfend antworten, sondern mit dem Gericht. Und jetzt kommt ein ganz harter Satz hier aus dem Mund Gottes. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen, nämlich des Tempels, schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Was heißt das? Wenn ihr einen solchen falschen Gottesdienst feiert, mit solcher Geringschätzung meiner Heiligkeit, dann macht doch lieber gleich den Tempel, macht doch gleich die Kirchen zu und feiert gar keinen Gottesdienst mehr. Dann seid ihr wenigstens ehrlich. Und genau das haben wir jetzt ja erlebt im Corona-Jahr 2020, dass die Kirchen zugemacht werden mussten. Merkt ihr jetzt, wie Gott redet, auch in unserer Zeit? Er sagt, solche Gottesdienste, wie es heutzutage gefeiert wird, brauche ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, in der Stuttgarter Stiftskirche, da hat ja vor vielen Jahren noch der gläubige Pfarrer Konrad Eisler gepredigt und andere. Dann ging er weg und dann ein paar Jahre später war da ein Kirchentag. Ich war ja nur zweimal im Leben als Beobachter bei einem Kirchentag dabei, nicht als Teilnehmer. Da ist ja ein Mischmasch, alles Mögliche, politisch und heidnisch und Buddhismus und alles, was da auftritt, und Atheisten und Kommunisten. Und da haben sie dann in dieser Stuttgarter Stiftskirche, die ja so gesegnet war durch die Verkündigung eines Konrad Eisler und anderer bibeltreuer Verkündiger über Jahre hinweg, haben sie ein interreligiöses Abendmahl gefeiert beim Kirchentag. Da haben sie dann nicht nur das Kreuz, sondern die Buddha-Figur, die Hindu-Gottheiten, islamische Symbole, auch jüdische Symbole, aber alles Mögliche aus allen Religionen auf den Altar gestellt und haben das dann als Abendmahl gefeiert. Draußen haben einige Gruppen demonstriert dagegen, ich kann mich noch genau erinnern. Und das waren Sekten in dem Fall. Aber ich habe mich gefragt, wo sind denn die wirklichen Christen, die dagegen protestieren? Ja, es sind Dammbrüche geschehen, noch und noch. Ich weiß noch, wie ich demonstriert habe mit dem Ulmer Arzt Dr. Siegfried Ernst zusammen in den 90er Jahren gegen den ersten homosexuellen Gottesdienst im Ulmer Münster. Im Ulmer Münster, was früher auch eine gesegnete Kirche war mit vielen gläubigen Predigern. Aber auch da war ein Glaubensabfall eingetreten und so weiter und so fort. Meint ihr, dass Gott das ein Wohlgefallen ist? Wo ganz klipp und klar gegen sein glasklares Wort gesprochen wird, wo es heißt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Erstes Gebot, 2. Mose 20. Oder du sollst dich bei einem Mann legen, 3. Mose 18 und andere Stellen, wo das ganz klar verurteilt wird. Ja, es ist eine endzeitliche Situation. Nochmal dieser Vers, Vers 10. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Da kann man noch so viel Spenden einwerfen, Rituale durchführen in Kirchen, Abendmahls feiern, aber wenn das nur noch ein veräußerlichter Gottesdienst von liberalen Theologen ist, die gar keine persönliche Herzensbeziehung zum Herrn Jesus haben, hat Gott kein Wohlgefallen daran. Natürlich kann nur er ins Herz schauen, wie der Einzelne es meint. Es steht uns als Menschen kein Urteil zu. Aber es ist doch sehr traurig. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, ob sie es ernst meinen, biblisch klar sind oder nicht. Auch für uns selber gilt das immer wieder als Prüfung. Und dann Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Der Name Gottes soll geehrt werden, er soll heilig gehalten werden, er soll nicht beschmutzt werden mit Sünde, mit Götzendienst, mit Vermischung irgendwelcher Religionen oder Unzucht oder falschen Lehren, falschen Prophezeiungen, falschen Christusen, falschen Aposteln und was es alles gibt. Nein, er soll geheiligt sein. Heilig ist der Herr und heilig sollt auch ihr sein, Gottes Volk. Und zwar überall auf der Erde, das heißt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Auch unter den Heidenvölkern, nicht nur in Israel. Überall sollen seinem Namen Räucherwerk und Gaben gebracht werden. Das Gebet der Heiligen und die Hingabe des Herzens. Römer 12, Vers 1 und 2. Wenn Zeit bleibt, komme ich darauf noch zurück. Und jetzt Vers 12. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Wie schrecklich. Wir haben es gerade gehört. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert, und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt, jetzt wird es nochmal wiederholt, und das ist eine Steigerung, wenn es jetzt hier nochmal wiederholt wird, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei, sogar Geraubtes, das ist noch nicht mal Ihnen selber gehört, aber auch Lahmes und Krankes, und bringt so etwas als Opfergabe dar. Ja, das ist jetzt, wenn ich heute Geld einwerfen würde in die Kollekte, die ich vorher von Geld, das ich irgendwo geraubt habe vorher, und das dann dem Herrn opfere. So muss man sich das vorstellen. Geraubte Tiere haben sie auch noch geopfert. Das wäre genauso, wie wenn ich meiner Frau zum Hochzeitstag einen Blumenstrauß bringe, den ich aus dem Stadtpark abgepflückt habe. Ja, da würde sie sich auch nicht drüber freuen, wenn das rauskommt. Und ich muss immer ein schlechtes Gewissen haben. Und so haben die geopfert. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Also sogar Gelübde bringen die da und dann opfern sie aber Verdorbenes. Paradox. Und dann der letzte Satz hier in diesem Kapitel 1. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Das Paradoxe ist, in dieser Zeit gar nicht mehr in Israel gefürchtet, aber unter den Heiden vielleicht noch mehr als in Israel. So wie es auch zur Zeit des Jona war in Ninive. Wir haben das ja auch gehört. So, liebe Geschwister, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit und jetzt möchte ich einige Beispiele noch bringen für falschen Gottesdienst heute, so wie ich das verstehe. Und abschließend noch einige Hinweise, wie wahrer Gottesdienst heute bei uns aussehen kann. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft, weil das ist jetzt wichtig, dieser aktuelle Bezug, sonst bräuchten wir das Buch Malachi gar nicht behandeln. Gibt es auch heute Gottesdienste, die dem Herrn nicht gefallen? Prüfen wir uns selbst. Ich denke, von der Bibel her eindeutig abzulehnen sind folgende Formen von sogenannten Gottesdiensten. In vielen Kirchen und Freikirchen, Land auf, Land ab. Zunächst einmal interreligiöse Gottesdienste. Gibt es ja in vielen Städten, auch Dörfern, bei denen Christen oder die sich so nennen, sich mit Angehörigen fremder heidnischer Religionen treffen, um gemeinsam zu beten. Meistens für den Frieden oder irgendwelche Anliegen. Ich erinnere an das interreligiöse sogenannte Friedensgebet von Assisi, von Papst Johannes Paul II. Angefangen und dann immer wieder fortgesetzt von anderen. Und auch auf Kirchentagen trifft man sich mit Götzendienern, um für den Frieden zu reden. Und da wird, also wie schon erwähnt, das erste Gebot Gottes übertreten in 2. Mose 20, 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dir aus der Knechtschaft des Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Interreligiös, ganz klar mit anderen Religionen, Islam, Hinduismus, Buddhismus etc. Das ist nicht biblisch. Dann gibt es aber auch ökumenische Gottesdienste zwischen christlichen Kirchen, Das ist etwas schwieriger zu beurteilen. Wo ist hier die Grenze? Wo ist die Grenze? Wie weit kann man da gehen? Kann man mit jedem, der sich Christ nennt, und mit jeder Kirche, die sich christlich nennt, gemeinsame Gottesdienst feiern? Ich denke, da gibt es Grenzen, die auch vom Wort Gottes her ganz klar vorgegeben sind. Zum Beispiel, wenn zu katholischen Heiligen oder auch zu Maria gebetet wird, was uns in der Bibel verwehrt ist, dann können wir keine gemeinsamen Gottesdienste feiern. Auch mit Sekten nicht, die unbiblische Lehren vertreten. Oder mit sogenannten Kirchen, in denen massive Irrlehren vertreten werden. Auch von denen müssen wir uns fernhalten. Auch von charismatischen Kreisen, die okkulte Praktiken durchführen. Umfall nach hinten, unbiblische Handauflegung, Geplapper und solche Dinge. Also das sind ganz klare Grenzen. Es gibt Punkte, punktuelle Ereignisse, wo man vielleicht auch mit anderen Gemeinden zusammen Straßenevangelisation machen kann oder sich auch mal zum Gebet trifft. Aber da müssten schon große Übereinstimmungen von der Bibel her vorhanden sein. Also auch bei der Ökumene vorsichtig sein. Dann gab es immer wieder und gibt auch heute noch sogenannte Tiergottesdienste. Mal gehört? Mit Hunden, Eseln, Pferden und Schweinen, die dazu eingeladen wurden. Natürlich können wir Tiere lieb haben, wird auch im Buch Jona immer wieder betont, wie wichtig Gott die Tiere sind. Aber wir dürfen sie nicht vergötzen und sie können keinen Gottesdienst wie wir Menschen feiern. Ich denke, sie dienen Gott einfach durch ihr Dasein in der Natur, indem sie auch dafür die Ordnung sorgen, dass der Kreislauf funktioniert mit Fressen und Gefressenwerden und Ähnlichem. Tiere haben, das weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich nicht einen Geist wie wir Menschen, der Gott direkt anbeten kann. Aber ich schließe auch nicht aus, dass Gott für sie eine Zukunft hat, denn es gibt diese Hinweise in der Bibel, etwa in Römer 8, dass Gott auch das Seufzen der Kreatur hört, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also sie warten darauf, auch praktisch auf die Stunde der Erlösung. Aber es ist ein schwieriges Thema, wollen wir nicht über die Bibel hinausgehen. Aber in den Gottesdienst gehören sie nicht, vor allem schon mal gar keine Schweine, die als unreine Tiere gelten, auch Hunde im Alten Testament gelten als unrein. Obwohl sie ja sehr schöne und nette Tiere sind, aber deshalb, da hat es gewisse Grenzen. Beim ersten Fernsehgottesdienst mit Tieren übrigens gab es Todesopfer unter den Tieren, nämlich die Schnaken, die in den Scheinwerfern der Fernsehgesellschaft verglüht sind. Also Tiere sogar geopfert im Gottesdienst, diese armen Schnaken, die da also verglüht sind in den Scheinwerfern. Okay. Dann gibt es sogenannte Friedensgottesdienste. Wir sind als Christen auch für Frieden, aber nicht für Frieden um jeden Preis. Nicht für Frieden auf Kosten der biblischen Wahrheit und Eindeutigkeit, dass Jesus Christus allein unser Friede ist, Epheser 2, Vers 14. Nicht Jesus und, sondern Jesus allein. Aber hier ist es dann oft interreligiös mit Buddha, Zarathustra und Mohammed und die alle hineingeholt werden, um hier Friedensgottesdienste zu veranstalten. Geradezu paradox, wenn man den Koran mal gelesen hat und weiß, wie hier es eine Schwertreligion ist, die bis heute Eroberungszüge macht, wo auch Menschen um des Glaubens willen bis heute noch getötet werden. Was sonst, denke ich, kaum in anderen Religionen der Fall ist, es gibt auch da Ausnahmen, aber da meint man, man könnte da Friedensgottesdienste veranstalten. Natürlich können einzelne Muslime genauso friedliche Staatsbürger sein wie wir. Aber im Koran gibt es immer wieder Aufrufe, die Ungläubigen zu töten. Und es wird von Muslimen auch bis heute für sich in Anspruch genommen, zumindest von den Radikalen. Wir können als Christen nicht am gleichen Joch ziehen mit Belial, 2. Korinther 6, Verse 14 folgende. Dann gibt es neue Abendmahlsformen, zum Beispiel Feierabendmahle bei Kirchentagen, wo nicht mehr Brot und Wein als die Elemente genommen werden, sondern vielleicht Kekse und Coca-Cola und ähnliches. Auch das ist eine Verunehrung des Abendmahls, wo ja durch das Brot der Leib Christi symbolisiert wird, durch den Wein das Blut Christi. Das kann man nicht einfach austauschen und das in einer unbiblischen Weise feiern, womöglich sogar noch ohne die Einsetzungsworte, die uns in 1. Korinther 11 vorgegeben sind. Vor allem heißt es da auch, jeder prüfe sich selbst, nämlich ob er ein wiedergeborenes Kind Gottes ist und ob er im Frieden zu leben bereit ist mit seinen Mitmenschen, also versöhnungsbereit ist. Wer das nicht ist, der sollte nicht am Abendmahl teilnehmen. Und Kinder, die noch nicht so ein Unterscheidungsvermögen haben und Entscheidungsmöglichkeit, die würde man überfordern mit einem Kinderabendmahl, ja, wenn sie noch nicht bekehrt und wiedergeboren und getauft sind. Deshalb ein Kinderabendmahl würde ich persönlich ausschließen. Es gibt Kindersegnung, aber keine Kindertaufe für Säuglinge oder Kleinkinder. Also nur wiedergeborene gläubige Christen können am Abendmahl teilnehmen, die ein versöhnungsbereites Herz haben. 1. Korinther 11. Dann ist auch auszuschließen, was man nennen könnte, Spaßgottesdienste, bei denen geblödelt wird, wo Unterhaltung durchgeführt wird. Zum Beispiel das Vaterunser mit Kegeln jongliert, habe ich alles schon erlebt als Beobachter, wo ich da mal dabei war, auch bei solchen Evangelisationen in Anführungsstrichen. Dann tritt da Jesus als Lachkünstler auf und Clowns mit der Pappnase und das soll alles dann biblisch und christlich sein. Also ich persönlich lehne solche Dinge ab. Wir brauchen sowas nicht, sondern wir sollen die Leute ehrlich und deutlich zum Herrn Jesus rufen, eine Herzensumkehr zum Herrn und nicht irgendwelche Unterhaltungselemente aus der Welt, die die Botschaft verfälschen, verflachen und den Leuten einsuggerieren, das ist alles genauso wie in der Welt, ist alles nur eine Spaß- und Humorsache. Wir sind auch humorvoll, jeder, der mich kennt, weiß das. Aber das hat jetzt nichts mit dem Gottesdienst zu tun. Das ist eine heilige und ernsthafte Sache. Auch bei der Musik sollten wir äußerst vorsichtig sein, etwa keine okkulten Musikformen benutzen, etwa Rhythmen, die aus afrikanischen Stammesreligionen stammen, diese dauernden monotonen Trommelgeräusche, die ja die dämonischen Geister herbeibeschwören sollen, die dann in die Schamanen, Animisten und Zauberpriester hineinfahren. Auch keine Trance-Musik, die etwa aus dem fernöstlichen Religionsbereich kommt, wo der Mensch in hypnotische Zustände abgleitet. Alles das bringt Gefahren mit sich bis hin zur dämonischen Besessenheit. Auch keine Heilungsgottesdienste, wie sie in pfingstlerischen und charismatischen Kreisen durchgeführt werden. Wenn man heute krank ist und jemand zur Heilung rufen möchte, soll man so tun, wie in Jakobus 5 beschrieben, dass man die Ältesten ruft, und zwar zu sich nach Hause, ins Kämmerlein. Die Sünden werden gegenseitig bekannt. Der Kranke wird mit Öl gesalbt, es wird gebetet und dann heißt es, wird der Herr ihn aufrichten. Es heißt nicht, dass er ihn heilen wird um jeden Preis, aber aufrichten, stärken. Sünde wird vergeben, wenn sie bekannt wird, also bereut wird und ausgesprochen vor Gott und vor Zeugen. Und er wird aufgerichtet sein, der Kranke, aber nicht geheilt um jeden Preis, der steht nicht da. Also keine Heilungsshow inszenieren, das findet sich nirgends in der Bibel. Und als der Herr Jesus selber geheilt hat, hat er immer wieder gesagt, sagt es nicht weiter, sondern geh hin und zeige dich dem Priester. Also was hat die Charismatiker da auf den Bühnen veranstalten, widerspricht völlig den Evangelien und hat nichts mit biblischer Heilung zu tun. Dann gibt es auch gerade bei solchen Kreisen immer mehr das Phänomen des Umfallens nach hinten. Gemäß Jesaja 28, 13 ist dieses Umfallen nach hinten ein Zeichen des Gerichts, weil nämlich dabei geistlich gesehen die Blöße, also das Geschlechtsteil, aufgedeckt wird. Gemäß 2. Mose 20, 26 sollte aber der Priester dem Altar sich ohne Stufen nähern, damit noch nicht einmal seine Knöchel vor Gott aufgedeckt werden. Um wie viel mehr sollten wir heilig und keusch uns gegenüber Gott und seinem Altar verhalten. Und dieses Umfallen nach hinten ist völlig unmöglich. Das ist ein Zeichen des Gerichts und dämonischer Besessenheit. Während wenn jemand Gott anbetet, sich bekehrt hat und ihn anbetet, gemäß 1. Korinther 14, 25, sich aktiv nach vorne auf sein Angesicht neigt. Ein falscher Gottesdienst ist auch, wenn wir heute, auch wir selber können in die Gefahr kommen, Gottesdienste nur noch äußerlich feiern als Ritual, weil man hingehen muss, vielleicht wegen der Eltern, wegen der Kinder, aber wenn das Herz gar nicht mehr dabei ist. Auch da müssen wir uns prüfen, feiern wir wirklich von Herzen Gottesdienst, dienen wir Gott und lieben wir ihn. Und dann muss ich noch sagen, abschließend ist Gottesdienst ja nicht nur eine Veranstaltung am Sonntag oder Bibelstunde während der Woche und ähnliches, sondern Gottesdienst ist gemäß Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2 folgendes, ich lese das mal vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf oder Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also, Gottesdienst ist nicht nur die Veranstaltung am Sonntagmorgen, sondern unser ganzes Leben, die Hingabe unseres Lebens für den Herrn, dass wir bereit sind, für ihn auch in den Tod zu gehen, wenn es Verfolgung gibt, aber auch jetzt schon nach seinem Willen zu fragen, ihm zu dienen in allen Dingen. Und die Anleitung dazu, wie wir Gott richtig dienen, haben wir in seinem heiligen Wort, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Also von ganzem Herzen ihm dienen. Das ist ein lebendiger, heiliger Gottesdienst. Ja, jetzt habe ich einiges gesagt zum ersten Kapitel des Propheten Maleachi. Ich fasse nochmal zusammen. Es gilt darum, dass wir Respekt vor Gott haben sollen und wahren Gottesdienst feiern, der unser ganzes Leben ist. Und auch dann die Versammlung für uns als Christen am Auferstehungstag Jesu Christi, am ersten Tag der Woche, am Sonntag, wo wir dann nochmal Kraft empfangen für den Alltag durch die Botschaften, die wir hören und wo wir Gott auch gemeinsam loben und preisen. Es ist wichtig, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind, dass wir nicht ein äußerliches Ritual durchführen oder das Geringe nur Gott geben, sondern wirklich das, was uns am wertvollsten ist, nämlich unsere Leiber hingeben, steht hier. Das heißt, unser ganzes Leben mit unserer Existenz, die leiblich, geistig und seelisch ist in ihrer Gesamtheit. Und dazu möge der Herr jedem von uns Kraft schenken. Amen. Ich möchte euch wieder einladen zum Gebet. Ich bete mit uns und bitte euch dazu aufzustehen in Ehrfurcht vor Gott. Allmächtiger Gott, es ist so viel Äußerlichkeit, Oberflächlichkeit, Missachtung deiner Heiligkeit heute in Veranstaltungen, die sich Gottesdienste nennen. Und wir bitten dich, schenk doch diesen Menschen und auch uns selber die Ehrfurcht vor dir, dass wir dich als den wahren, heiligen, lebendigen Gott erkennen, anerkennen, ehren, loben und preisen. Schenk uns Gottesfurcht, Herr. Wir brauchen das ganz besonders in dieser Endzeit, dass wir nicht abdriften und verloren gehen. Halte uns an deiner gnädigen Hand und schenk uns auch Gemeinden, wo du noch in Wahrheit und Liebe angebetet und geehrt wirst. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.